Ich darf euch den ersten Vortrag dieses Wochenendes vorstellen. Maxi, bitte komm, für all jene, die ihn nicht kennen. Maximilian Oettingen, halb Deutscher, halb Österreicher. Ich stelle mich mal vor und du korrigierst dann, okay?
Wunderbar, ja, sehr gut.
Also halb Bayer, halb Österreicher, verheiratet mit einer Österreicherin, seit gut über 20 Jahren
locker.
In Österreich, locker, drei Kinder, Doktor der Philosophie. Und der Maxi ist seit 15 Jahren Leiter unserer Gemeinschaft, der Loreto-Gemeinschaft. Ich glaube, ein Schlüssel, das sage ich ganz demütig, ein Schlüssel, warum es uns als Gemeinschaft so gut geht, ist, weil wir das große Geschenk eines heiligmäßigen Mannes ganz vorne haben. Der Max ist in meinen Augen wirklich ein von Gott geschenkter Leiter, ein Hirte, ein ganz begnadeter Lehrer. Er gibt uns eine unglaublich schöne Nahrung und er ist jemand, der ein demütiges Herz hat, der ein großer Beter ist, aber der stark im Vorangehen auch ist. Maxi, ich freue mich sehr, dass du diesen ersten Preach heute hast und wir wollen kurz für dich beten. Ich mache das stellvertretend für uns alle. All jene von euch, die das schon können, ihr bleibt sitzen. Ihr habt einfach eure Hände zum Segen offen. Alle von euch, die getauft sind, sind auch sozusagen aufgerufen, andere zu segnen. Nicht nur jetzt hier, sondern auch, wenn ihr während des Tages heute ist oder am Montag wieder nach Hause geht, segnen darfst du immer alle anderen. Also ihr bleibt sitzen und ihr betet einfach dieses Gebet mit. Okay? Jesus, danke. Das ist lässig, wenn ich mal für jemanden bete und meine Hand höher hinauf geht. Normal geht die immer weiter hinunter. Also danke, Herr, für den Maxi, für diesen besonderen Mann Gottes. Wir bitten dich, dass du ihn jetzt segnest und salbst, dass du sein Wort ganz besonders salbst, was er zu uns sprechen wird. Und Herr, ich bitte dich auch, dass du unsere Herzen bereitest. Wir, die wir hier im Dom sind in Salzburg und auch vor dem Dom im vollen Zelt, für alle, die verbunden sind mit uns, Herr, bereite unsere Herzen für diesen ersten Preach Pfingsten 2019. In Jesu Namen. Amen.
Amen, Amen, Amen. Danke sehr, lieber Georg. Danke übrigens für 20 Jahre Pfingsten. Bitte einen fetten Applaus für den Georg, bitte. Danke auch an alle, die Pfingsten ermöglichen, seit vielen, vielen Wochen und Monaten da herumarbeiten. Bitte einen großen Applaus an Technik, Lobpreis, Livestream, Radio, Aufbau, Staffmänner, Zeltmann, alles, alles. Mehr Applaus bitte! Also ja, ich bin tatsächlich so eine Mischung zwischen Deutsch, Bayerisch, Schwäbisch. Gibt es eigentlich Schwaben hier heute? Gibt es Schwaben? Gibt es Rieser hier? Wow! Wallersteiner? Okay, ich bin da. Gut, ist so gut. Also ich habe tatsächlich sozusagen zwei Herzen in meiner Brust, so ein deutsch-bayerisch-schwäbisches und dann ein österreichisches. Und das Erstaunliche ist, die verstehen sich. Also sie können reden, sie können kommunizieren, das ist erstaunlich eigentlich. Sie mögen sich auch gelegentlich, umarmen sie sich, küssen tun sie sich nicht, aber sie mögen sich ganz gut. Nur beim Thema Sport, dann gibt es so kurze... bessere Skifahrer, bessere Fußballer. Wer von euch glaubt hier, dass die Deutschen die besseren Fußballer sind? Wer glaubt das nicht? Dieses Thema ist so lustig. Wisst ihr, also jedes Jahr bei jeder WM, ja, also die Deutschen sind ja normalerweise bei einer WM dabei, die Österreicher auch gelegentlich. Und dann, wenn Deutschland verliert, ich bekomme nie so viele WhatsApp-Nachrichten, wie wenn Deutschland bei einer WM verliert. Liebe Österreicher, danke sehr dafür. Ich gratuliere auch von ganzem Herzen zur Cordoba 78. Ist zwar schon 50 Jahre her, aber ich finde es großartig. Und jetzt ganz ohne Schnee und ohne irgendwas. Ich muss ehrlich sagen, ich liebe es, in Österreich zu leben. Ich liebe es wirklich von ganzem Herzen. Den Herrn habe ich schon kennen und lieben gelernt, bevor ich nach Österreich kam. Die Kirche habe ich erst in Österreich lieben gelernt. Dank meiner Freunde hier in Österreich. Danke sehr. Bless you guys. Wer von euch hat gut geschlafen? Wer hat nicht gut geschlafen? Das ist ganz typisch bei solchen komischen religiösen Veranstaltungen, dass man einfach ganz schlecht schläft. Wer von euch ist das erste Mal bei
so etwas.
Okay. Wer von den Menschen, die zum ersten Mal bei so etwas da sind, sind freiwillig hier? Okay, jetzt die ganz Mutigen. Wer von euch ist mitgeschliffen worden? Wer ist nicht freiwillig hier? Okay, bitte einen fetten Applaus an die ganzen Ehrlichen. Großartig. Da drüben war noch so ein Held. Ich frage das deswegen, weil ich war auch einmal so. Also vor vielen, vielen Jahren, in den tiefen 80er Jahren, 1984, das ist das Jahr, wo Van Halen ganz groß war. Van Halen, Rockgruppe Van Halen. Okay, wurscht, egal. 84 hat sich meine Mami bekehrt. 1984, also sie fing an zu beten und zu fasten und in die Messe zu gehen. Und sie las ständig irgendwelche Bücher und sie hat sich bekehrt. Und sie wurde einfach, sie fing an christlich zu werden. Und eines Tages, so im frühen Herbst 1994, sagte sie: Kinder, zu Allerheiligen fahren wir mit einem Bus nach Medjugorje. Stille, keine Widerrede. Wir waren zu klein für Widerrede. Und deswegen wurden wir einfach mitgeschliffen. Und wir hatten keine große Wahl. Also meine Brüder und ich saßen in einem Bus und wir fuhren von München damals, sagen, nach Medjugorje. Wer von euch weiß, wo Medjugorje ist? Also in den 80er Jahren war Medjugorje ungefähr am Ende der Welt. Also wirklich ganz, ganz weit weg, so irgendwo jenseits von Österreich, hinter den Bergen und noch ein bisschen weiter. Und es hieß damals, wer von euch weiß, dass es Jugoslawien hieß damals, das Ding, das Land dort, Jugoslawien? Okay, es heißt jetzt irgendwie Bosnien und Herzegowina. Jedenfalls ganz weit weg. Und ich war 11. Wer von euch ist hier 11? 11-Jährige vor. Okay. Wer ist jünger als 11? Okay. Also ich war damals 11 Jahre alt und ich fand die Fahrt nach Medjugorje total spannend. Denn zum ersten Mal in meinem Leben fuhr ich nach Österreich. Also zuerst Berge und so und Serpentinen und so. Und einige hier im Bus haben hinten gekotzt. Und ich fand das wahnsinnig aufregend. Und der ganze Bus roch nach eben, nach dem, was da und so. Und dann fuhr man, also, und dann zum Läubelpass, Läubelpass, genau, wo man dann rüberfahren muss. Gibt's Kärntner hier? Kärntner? Ja. Läubelpass. Und dann am Läubelpass. Total spannend, zum ersten Mal in meinem Leben in ein kommunistisches Land hineinfahren. Kommunismus war früher in Europa so ein Ding. Also früher gab es Kommunisten in Europa, die fanden Gott irgendwie doof, die Kirche auch irgendwie doof, ja, Kommunisten. Und ich fand das total spannend. Wir fahren also da hinein und unten in Medjugorje waren so Tabakfelder. Zum ersten Mal im Leben Tabakfelder gesehen. Wer von euch kennt Tabakfelder? Also es roch nach Tabak überall. Und unten waren über so kleine Hunde, so herumstreunend. Gibt's heute auch noch ganz viele so kleine Hunde, die einen immer so anschlecken. Und ich fand das großartig, denn ich habe es alle immer gestreichelt. Und es sprangen, das habe ich zum ersten Mal live gesehen, es sprangen die Läuse raus aus den Hunden. So bling, 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 bling. Fand ich total spannend. Und am letzten Abend in Medjugorje gab es für uns alle ein Lamm. Das Lamm war in der Hälfte durchgeschnitten. Zick, 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 lag auf dem Tisch. Und die Augen waren noch im Lamm drinnen. Und es hat so glibbrig gewackelt beim Essen. Und die Frage war, wer isst das Auge und so weiter. Und hat dann da mein Onkel gegessen. Und hat es echt dann gegessen. Also unglaublich. Auf der Rückfahrt sind wir stehen geblieben. Und ich hatte damals ganz stark profilierte Turnschuhe. So mit ganz starken Rillen. Und ich bin hineingelaufen in einen Hundehaufen. So. Und ich habe das nicht gemerkt und nach einer Weile merke ich, wie der ganze Bus riecht nach Hunde. Nach Hund. Ja. Und ein Cousin von mir, der vor mir war, mittlerweile super seriöser Geschäftsmann, 2 Jahre älter, er war 12 oder 13, er hatte in seiner Fahrradflasche Schnaps dabei. Und er hat gemerkt, dass ich, also Hunde Sache da in meiner Turnschuhe, und er hat dann mit dem Schnaps aus der Fahrradflasche das Zeug rausgespritzt und es ran eine Mischung aus Schnaps und Hundedings auf den Sessel vor mir und auf den Boden und der ganze Bus roch nach Schnaps und nach Hunde. Ding und die Erwachsenen vorne haben überhaupt nichts gecheckt, sondern sie waren ganz erfüllt von Medjugorje und wir fanden es großartig. Und das war meine erste Wallfahrt nach Medjugorje. Aber das war nicht alles. Denn irgendwas hatte mich angesprochen. Mir fiel schon dort auf, dass ich anfange zu beten. Also das Gebet war irgendwie etwas, was... Also ich war dort in dieser Kirche drei Stunden in der Kirche und es wurde nicht langweilig. Es war einfach normal. Und wo ich dann zu Hause war, am ersten Abend, wo ich wieder zu Hause war, lege ich mich in mein Bett hinein und ich fing dann an, heimlich in der Nacht zu beten. Ich habe einfach eine tiefe Sehnsucht gehabt nach Gebet. Ich kann mich noch genau erinnern, als wäre es heute eigentlich. Hinter mir waren 20 Asterix-Hefte, so aufgefädelt. Neben mir ein weißer Plastik Rosenkranz. Und ich habe mir gedacht, entweder kann ich jetzt Asterix lesen oder Rosenkranz beten. Und zuerst kam Asterix und dann kam Rosenkranz. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich aus freiem Entschluss heraus zum Beten anfing. Und jetzt weiß ich nicht genau, ob das normal ist, aber beim ersten Mal, wo ich selber zum Beten anfing, kam einfach so ein Licht von oben. Ein weißes Licht. Ganz freundlich, lebendig. Und ich fühlte mich einfach geliebt und das war sehr schön und es war ganz friedlich. Und ich fing von diesem Moment an, das war, sagen wir mal, am 7. November 1984, fing ich an zu beten. Vor allem in der Nacht alleine. Und mein Leben wurde dann geprägt von Gebet. Also ich habe ganz oft vor einem Bayern-München-Spiel dem Herrn gesagt, okay, wenn wir heute gewinnen, ein Rosenkranz nach dem Sieg. Und wenn ihr genau hinschaut auf die Historie von Bayern München, dann werdet ihr auch merken, dass ab Mitte der 80er Jahre wir eine unglaubliche Siegesserie hingelegt haben. Es ging nur einmal schief. Ich bin mit zwei Cousins von mir dann gefahren 1987 zum Champions League Finale von München nach Wien. Das Finale war in Wien. Und wir haben gesagt, also die eine Cousine, seriöse Mutter heute, vierfache Mutter, der andere ist ein Priester. Wir fuhren also nach Wien und wir haben gesagt, okay Herr, wenn Bayern München gewinnt, beten wir bei der Rückfahrt 10 Rosenkränze. 10 Rosenkränze, dann müssen wir es schaffen. Wir haben verloren. Nicht ein Rosenkranz gebetet, nicht einmal ein Reisegebet. Also ihr merkt, das Gebet wurde einfach ein Teil meines Lebens. Und so fing ich einfach an, normal zu beten und ging in die Messe. Und das Leben zwischen 11 und 17 war echt wunderschön. Und so mit 17 Jahren hatte ich so meine ersten Fragen. Ich hatte einfach so ein paar Fragen. Ich war irgendwie auf einmal unsicher. Und ich fing so an zu zweifeln. Und ich dachte mir irgendwie, wenn ich Jesus wirklich nachfolge, wenn ich es mit Gott wirklich ernst meine, wenn ich ihm wirklich nachfolgen würde, dann müsste ich entweder perfekt sein oder ich müsste langweilig werden. Und ich wollte nicht langweilig werden und ich wusste, dass ich nicht perfekt war. Also hörte ich einfach auf zu beten. Ich kann mich genau erinnern, ich war 17, es war Frühling, es war Morgen und ich wusste, entweder kann ich jetzt beten oder nicht. Und ich hatte nicht mehr gebetet. An diesem Wochenende beschäftigen wir uns sehr mit der Mutter Gottes. Wir beschäftigen uns sehr mit dem, was Gott durch sie uns spricht. Wir schauen auf das, was Gott durch sie uns sagen möchte. Wir schauen auf sie, um zu checken, wie wir nachfolgen, wie wir dem Herrn Jesus Christus nachfolgen können. Und das ist eine sehr gute Idee, denn wenn du schaust in den zweiten Korintherbrief, dann nennt Paulus die Gläubigen, die Christen, einen Brief Christi, den alle Menschen lesen und verstehen können. Also wir Christen sind ein Brief Christi, den alle Menschen lesen und verstehen können. Und die Mutter Gottes ist ein ganz besonderer Brief Christi, ein wichtiger Brief Christi, den man lesen und verstehen kann. Wenn wir sie lesen, verstehen wir Sachen, die Gott uns spricht. Alles klar? Wenn wir sie lesen, wir müssen lernen, sie zu lesen, um zu verstehen, was Gott uns sagt. Und was ist das erste Wort, das erste Ding, die erste Aussage, die Gott durch Maria uns zuspricht? Was ist das erste Ding? Was ist das erste Wort, das Gott uns durch Maria zuspricht? Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Bitte laut nachsprechen. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Noch einmal. Ja, ihr könnt mitlesen. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und es ist ganz interessant, es gibt ganz viele Briefe im Neuen Testament, also Bibel, gell, Altes Testament, Neues Testament, und im Neuen Testament gibt es viele Briefe vom heiligen Paulus geschrieben, und er beginnt seinen Brief ganz ähnlich. Die vielen Briefe beginnt er ganz ähnlich. Ich lese mal vor, aus dem Römerbrief. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Aus dem Brief an die Korinther. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Klingt ähnlich, gell? Ist auch ähnlich. Aus dem zweiten Brief an die Korinther. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, bravo. Und dann steht wieder im Brief an die Galater, Gnade sei mit euch und Friede von, und dann noch einmal, Gnade sei mit euch und Friede von. Ich habe neulich in einem schlauen Buch gelesen, dass da eigentlich im Griechischen steht, Gnade ist mit euch und Friede von Gott. Und der Engel sagt zu Maria, gegrüßt seist du voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Wisst ihr, was das erste Wort ist, das Gott euch zuspricht heute Morgen, das Gott uns zuspricht heute Morgen? Seid gegrüßt, ihr Begnadeten, der Herr ist mit dir. Du musst nicht perfekt sein, um geliebt zu sein. Du musst nicht langweilig werden, um geliebt zu sein. Noch einmal, du musst nicht perfekt sein. Das Geschenk seiner Gegenwart ist schon da. Ihr seid schon begnadet. Der Herr liebt euch. Vor jeder Leistung, vor aller Schuld bist du schon geliebt. Amen. Und das hat mir mit 17 Jahren niemand gesagt. Du musst nicht perfekt sein und du musst nicht langweilig werden, um geliebt zu sein. Wo ich 17 war, dachte ich, ich muss perfekt sein, dass ich geliebt werde. Ich habe gedacht, dass ich so werden muss. Jetzt bin ich gespannt, ob die Folie kommt. Ich habe gedacht, ich muss so sein, damit ich geliebt werde. Aber ich wusste sehr genau, dass ich oft nicht so bin, sondern so. Die nächste Folie. Und meine Frage war, bin ich geliebt? Aber wisst ihr was? Die Wahrheit ist, auch wenn du so bist und ich bin oft so. Nächste Folie. Vor jeder Leistung, vor aller Schuld bist du geliebt. Auch wenn du ein Chaos hast, auch wenn du in Süchten bist, auch wenn Sachen verwirrt sind, du bist geliebt. Du musst nicht zuerst was leisten, du bist zuerst geliebt. Und das ist das Erste, was Gott uns durch Maria zuspricht. Und das ist die große Neuheit des Christentums überhaupt. Das ist das, was Jesus uns bringt. Das ist die Botschaft des Christentums. Meine geniale Frau und ich, kurz winken, Stephanie. Meine geniale Frau und ich, wir haben drei Kinder. Noch mal winken. Meine geniale Frau und ich, wir haben drei Kinder. Jedes Mal, wenn ich bei der Geburt das Kind in der Hand gehabt habe, ich habe es einfach geliebt. Vor jeder Leistung, vor aller Schuld. Und ich liebe sie noch immer. Es ist auch so, dass auch wenn sie Sachen machen, die womöglich nicht ganz so toll sind oder auch wenn sie so Sachen machen, die sie nie, also wir hatten neulich mal so ein Gespräch, ich sag nicht mit welchen unserer Kinder, wir hatten neulich mal so ein Gespräch und wir saßen alle beieinander und es ging im Großen und Ganzen um das Thema Wahrheit. Und meine Frau und ich haben gemerkt, dass eines der Kinder beim Thema Wahrheit nicht ganz am Punkt war, okay? Kommt euch das bekannt vor? Wir haben das gecheckt als Eltern, ja? Die Eltern haben gecheckt, da ist irgendwas nicht ganz Wahres gewesen. Und wir sitzen beim Tisch und ich fange es an anzureden und es ist mir sehr unangenehm und es ist dem einen, ist es dem Kind auch sehr unangenehm und wir schauen so, will ich es jetzt besprechen, so vor allen anderen, so, ja, wir müssen es besprechen. Also, und auf einmal kommt mir der Gedanke und ich sage den Namen und sage ihm, weißt du was, du wirst es nie schaffen, dass ich dich nicht liebe. Du wirst es nie schaffen, dass ich dich nicht liebe. Du wirst es nie schaffen, dass ich dich nicht liebe. Es kann sein, dass du Sachen machst, wo du dafür Verantwortung übernehmen musst, aber meine Liebe zu dir ist unverbrüchlich. Sie ist fest. Sie ist stark. Sie ist immer da. Und noch viel mehr ist die Liebe des Vaters zu dir fest und stark und unverbrüchlich. Gott ist, sagt uns Jesus, wie ein Vater, der uns liebt, fest, stark, unverbrüchlich. Und er gibt dir ein Bussi mit Bart in den Nacken hinein und kratzt uns über und so. Das ist das, was Jesus uns bringt, okay? Vor jeder Leistung, vor aller Schuld bist du geliebt. Bitte alle aufstehen. Also bei solchen komischen gruppendynamischen Sachen seid ihr immer ganz frei, gell? Also immer, immer ganz frei. Bitte jetzt alle die rechte Hand hochheben und ganz laut schreien, ich muss nicht perfekt sein. Jetzt.
Ich muss nicht perfekt sein.
Um von Gott geliebt zu werden.
Um von Gott geliebt zu werden.
Linke Hand auch hoch, bitte. Ich muss nicht langweilig werden. Um von Gott geliebt zu werden. Und jetzt bitte alle 5 Sekunden ganz laut schreien, so laut ihr könnt. 1, 2, 3, los. Ja, noch 2 Sekunden bitte. Okay. Vor jeder Leistung, vor aller Schuld bist du geliebt, auch wenn du in einem Dom schreist. Amen.
Amen.
Bitte wieder hinsetzen. Bitte kurz zueinander drehen. Pärchenbildung zueinander drehen. Was habe ich bisher gemerkt? Zueinander drehen, bitte. Fragt einander, was habe ich bisher gemerkt? Bitte sagt einander, was habe ich bisher gemerkt? Zum Reden anfangen, bitte.
Ja, was haben wir bisher gemerkt? Was haben wir bisher gemerkt? Also ich kann gerade mit der Frage nicht so recht anfangen. Meint ihr da jetzt meint Maxi da jetzt vom Input oder was man so gemerkt hat. Auf jeden Fall, ich gebe die Frage weiter. Auch wir, auch Sie zu Hause dürfen es überlegen. Auch du zu Hause darfst überlegen, was hast du gemerkt? Vielleicht ist da, sind da jetzt Gedanken hochgekommen mit dem, was Maxi gesagt hat. Übrigens, wir sind beim Pfingstkongress in Salzburg. Falls du das vor kurzem oder jetzt vor kurzem eingeschaltet hast, dann schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns. Wir übertragen live für dich vor Ort hier in Salzburg beim Pfingstkongress dieses ganze Wochenende. Gerade spricht der Leiter der Loreto-Gemeinschaft, Maximilian Oettingen, zu uns. Und es geht in seinen Worten darum, dass wir nichts leisten müssen, um geliebt zu werden, sondern Gott liebt uns von Anfang an. Gott liebt uns so, wie wir sind. Wir müssen nicht das und das und das tun, damit er uns liebt. Wir müssen nicht perfekt sein. Und ich glaube, das ist eine der Grundaussagen, ja, des Christentums, das, was Jesus uns mitgegeben hat, dass wir einfach geliebt sind. Das ist das Erste. Und Maxi hat auch gesagt, auch wenn seine Kinder irgendwas anstellen oder er mit ihnen dann spricht, dann sagt er auch zu den Kindern, hey, weißt du eigentlich, du wirst es nicht schaffen, du wirst es nicht schaffen, dass ich dich nicht liebe. Als Vater, als guter Vater, liebst du deine Kinder so, so, so sehr, sehr und auch egal, was die anstellen. Natürlich musst du eben Verantwortung übernehmen, aber du bist trotzdem geliebt.
Noch 30 Sekunden.
Max Jöttingen hier im Salzburger Dom, wo wir uns befinden. Es sind schon tausende Jugendliche angekommen, gestern und auch heute Morgen. Viele Schlangen aus vielen, vielen Ländern, natürlich Großteil aus Österreich, aber auch über 21 Länder darüber hinaus. Und gerne, ich sage nochmal den Livestream, man kann auch gerne alles per Bild 10, mitverfolgen 9, auf www.festderjugend.at. Festderjugend.at.
1. Geht's euch gut, Leute? Geht's euch gut? Also, mit 17 hörte ich auf zu beten und trotzdem machte ich so komische Sachen. Also, ich ging trotzdem noch beichten. Bitte fragt mich nicht, warum. Aber ich ging trotzdem beichten, so zweimal im Jahr. Und trotzdem ging ich in die Messe. Weil ich immer so hin und her, ich war so hin und her, gell? Also, ich wollte irgendwie bei Gott sein, aber dann wollte ich nicht langweilig sein. Und dann wollte ich wieder bei Gott sein, und dann wollte ich nicht langweilig werden. Weil ich dachte, man muss langweilig werden, um bei Gott zu sein. Aber Gott ist hier, und ich wollte nicht langweilig werden, und ich wollte cool sein. Ich wollte eigentlich cool sein, okay? Das Ding war nicht, dass ich nicht langweilig werden wollte. Ich dachte, ich war wahnsinnig cool. War ich auch. Ich war auch sehr cool. Ich bin's noch immer. Und ich wollte meine Coolheit nicht ablegen. Coolheit drauflassen. Cool bleiben, nicht ablegen. Okay? Und ich habe nicht gecheckt, dass man die Coolheit zu Gott mitnehmen kann. Okay? Und ich habe gedacht, die Coolheit muss hier bleiben. Und wenn ich rübergehe, auch wenn ich ein Mann bin, muss ich einen bodenlangen Rock anziehen, muss meine Bluse immer zu sein und muss ich ganz komisch ausschauen und blutleer wirken und traurig reinschauen. Und dazu kam, weil ich meine Coolheit nicht ablegen wollte, dass ich beim Vater Unser einen ganz wichtigen Teil weggelassen habe. Also, ich nuschle. Ich bin ein großer Nuschler. Und das ist zum Teil ein Vorteil. Nämlich gerade dann, wenn man nicht möchte, dass Gott hört, wie wir beten. Okay? Also ich mache das vor, ja? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Also, also. Ich wollte nicht sagen, dein Wille geschehe. Ich wollte es nicht. Weil wenn ich gesagt hätte, dein Wille geschehe, dann hätte ich meine Coolheit hier lassen müssen und hätte ohne Coolheit hier rübergehen müssen und langweilig werden. Und das wollte ich nicht. Wer von euch möchte cool sein? Schwierige Frage, gell? Schwierige Frage. Also gut, ich löse es noch auf. In meiner Pendelbewegung mit Muscheln dazwischen, ja, ruft aus heiterem Himmel im November 94 eine wunderschöne Frau bei mir an. Kring, 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 kring. Und ich gesagt, hallo? Ja, Maxi? Ja, ah, du bist es. Ah, Maxi, möchtest du mit mir nach Medjugorje fahren? Aber natürlich. Denn die war irgendwie cool und trotzdem bei Gott. Und dann steige ich in einen Bus ein und da waren vielleicht 90% Frauen und 10% Männer, was ein genialer Schnitt ist. Und die Frauen waren alle super cool. Und bei Gott. Und ich wusste nicht, wie das geht. Ich habe gedacht, ich muss meine Coolheit ablegen. 5 Jahre lang. Und die waren alle cool und bei Gott. Und ich war völlig fertig. Und ich habe etliche Jahre lang nicht gebetet, mit ganzem Herzen, dein Wille geschehe. Ich war echt fertig in diesem Bus. Unglaublich coole Frauen. Übrigens, die Männer waren auch ziemlich cool. Die waren auch normal angezogen, waren männlich, die haben Muskeln gehabt. Das war was dran. Das war einfach cool alles. Ja? Und ich war echt fertig. Und in meiner Verzweiflung ging ich zu einem guten Freund, der den Bus organisiert hat. Der heißt übrigens Georg. Und ich gehe zu ihm hin und sage, Georg, ich bin verzweifelt. Ich kann nicht sagen, dein Wille geschehe. Und er sagte mir, gewaltig. Und er sagt, warum gewaltig? Und er sagte, Maxi, der Geist weht, wo er will. Er wird auch bei dir wehen. Bete mit deinen Lippen, Herr, dein Wille geschehe. So lange, bis es fällt in dein Herz. Und ich habe mir gedacht, oh no, nicht dieses Gebet. Dieses Gebet nuschel ich jetzt seit 5 Jahren weg, erfolgreich. Und jetzt muss ich es auch noch laut artikuliert beten. Und ich habe dann einfach einen ganzen Tag lang, unter prachtvollen, coolen Frauen, die beim Lobpreis alle geschwebt sind und den coolen Männern dahinter, habe ich völlig verzweifelt, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Und das war echt zart. Es war echt mühsam. Es war, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe, den ganzen Tag, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Und es blieb mühsam, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe, es blieb mühsam, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Und nach einem Tag gingen wir zum Erscheinungstag. Und es sind alle schwebend, wirklich hinaufgeflogen, Lobpreis singend. Einige lasen beim Hinaufgehen Teresa von Avila rückwärts singend. Es war ganz, ganz wild, ja. Und ich stapfe da so hinauf, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Und oben hieß es, okay, jetzt machen wir keinen Lobpreis mehr. Jetzt geht jeder zu einem Kreuz und betet in Stille vor diesem Kreuz. Dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Und ich gehe zu einem Kreuz hinten in der Ecke, ein weißes Kreuz. Ich gehe dahin, ich knie mich hin, völlig fertig, knie mich hin, senke mein echt trauriges, mein müdes Haupt, blick hinauf und unten am Fuß des Kreuzes steht auf Deutsch, Herr, dein Wille geschehe. Und in diesem Moment, ja, ist cool. Und in diesem Moment habe ich gecheckt, dass Gott mich liebt, vor jeder Leistung, trotz aller Schuld. Und ich kann auch cool sein und ihm nachfolgen. Und in diesem Moment konnte ich zum allerersten Mal als erwachsener Mann sagen, Herr, dein Wille geschehe. Ich habe keine Angst mehr, dir nachzufolgen. Ich habe gemerkt, dass in der Nachfolge Christi man schrittweise geht. Es kommt ein Schritt und dann noch ein Schritt und dann noch ein Schritt und dann noch ein Schritt. Und das Hauptding ist, du bist bei Gott. Du bist bei Gott. Das Hauptding ist, du bist bei Gott. Der Rest zeigt sich. Der Rest ist ein bisschen wurscht. Und du kannst cool sein und bei Gott sein. Du musst nicht Angst haben und bei Gott sein. Du kannst cool sein. Du kannst sein, wie du bist. Im Gegenteil, Gott bringt sogar mehr von dir heraus. Wisst ihr, dass Gott mehr von euch sehen möchte? Wir denken immer, er möchte weniger von uns sehen, aber er möchte mehr von uns sehen. Er möchte mehr von dir sehen. Er möchte dich mit deiner gesamten Coolheit haben. Wisst ihr warum? Weil er dich cool findet. Wir haben gestern ein Musical gesehen, wo die Sophia Ja gesagt hat. Aber der große Ja-Sage ist zunächst Gott. Und er findet dich einfach cool. Und er singt sein Lied über dich. Und wenn ich ihn höre, kommt es mir so vor, dass er singt, oh Mann, sind die einfach cool. Ich liebe die einfach. Vor jeder Leistung, trotz aller Schuld, bist du geliebt. Wir haben einen Vater, der uns liebt. Und ich kann mich erinnern, in diesem Moment, wo ich da knie, wie eine neue Freude in mir aufkommt, weil ich gewusst habe, ich muss nicht mir den ganzen Stress antun, um langweilig zu werden. Und ich wusste, ich muss nicht perfekt werden. Ich kann da hineinwachsen. Und dann fuhr ich nach Hause und diese Freude in mir wurde immer und immer größer, so groß, dass ich in der Badewanne lag, Lobpreislieder singend, auf das Wasser schlagend, dein Wille geschehe rufend. Also es gibt natürlich verschiedene Arten des Lobpreises und so weiter, es ist jeder ganz frei. Aber ich habe gehört, dass es heute Abend einen Workshop gibt zum Thema Lobpreis in der Badewanne. Ganz stark. Ich glaube, vom Gea selber gemacht, heute Abend ganz lustig werden. Gut, also. Wer von euch mag Fußball? Wer von euch mag nicht Fußball? Okay, also ich liebe Fußball. Und ich war letztes Jahr bei der WM, war ich sehr stark für Kroatien. Wer war noch für Kroatien beim WM-Finale? Aber leider waren Anton Griezmann und Paul Pogba einfach besser an dem Abend. 4-2 für Frankreich, gratuliere. 2014 bei der WM in Rio gab es einen coolen Moment, wo Schürrle in der Verlängerung im Finale in Rio nach links vorne stach und den Ball hineinpasste auf Mario Götze. Mario Götze, Brustannahme aus der Drehung, das lange Eck, unglaubliches Tor. 2010, Pass aus dem Halbfeld, Finale, Spanien gegen Holland, Andres Iniesta, aus vollem Lauf, voller Volley, Ball von rechts nach links, unglaubliches Tor. 2006, Finale Italien gegen Frankreich, Zidane Kopfstoß, bam, Elfmeter-Krimi, Frankreich gegen Italien, Italien gewann, ganz knapp, unglaubliches Spiel. 2002, Finale Brasilien gegen Deutschland, wir sind zu Pfingsten, gell, alles klar, alles gut. Pfingst, religiös und christlich und so. 2010, Oliver Kahn macht einen Torwartfehler im Finale. Rivaldo trifft 2-0 Brasilien. Ich war ganz traurig. 1998, Brasilien gegen Frankreich. Zwei Tore von Zidane. Frankreich gewinnt 3-0. Unglaubliches Match. 1994, Moment, wer war da schon geboren? 94? Wer war schon geboren? 94? Okay, schon lange her, ist echt lang. 94, Brasilien gegen Frankreich, Elfer Krimi, Pelé auf der Tribüne, Samba tanzend, unglaublich. Brasilien gewinnt zum ersten Mal seit 1990 das Finale, unglaublich aufregend. 1990, das große Duell Lothar Matthäus gegen Diego Armando Maradona in Rom. Wir gewinnen, Gott sei Dank, 1-0 durch einen Elfer, einen nicht gerechtfertigten Elfer in der Nachspielzeit. Furchtbares Spiel. 1986 gewann dieser freundliche Herr den Weltpokal. Er heißt Diego Armando Maradona. 3-2 gegen Deutschland. Sein Pass in der ungefähr 80. Minute auf Burruchaga war unvergesslich. Also er stand im Mittelkreis, Rücken zum Tor, Ball kommt so, er in der Drehung nach vorne gepasst, in den Lauf von Burruchaga rennt vorbei an Briegel, glaube ich, und er chippt über Toni Schumacher. Unglaublich. Dieses Finale war 1986. Das ist 33 Jahre her. Wer von euch ist unter 33? Jahre ist echt eine lange Zeit. Wie lange hat Jesus auf der Erde gelebt? 33. Ganz laut.
33.
Jesus lebte 33 Jahre auf der Erde. 3 Tage hat er gebraucht, um die Welt zu erlösen. 3 Jahre brauchte er, um zu verkündigen. Und 30 Jahre war er einfach so unter uns. Er war einfach so. Er war einfach da, mitten unter uns, in einer Familie, bei einer Arbeit, womöglich in einer Schule, Kaffee trinken, gab es damals Kaffee? Ich glaube schon. Kaffee trinkend, er war einfach da. Und es gibt ganz gute theologische Gründe, die man anführen könnte, warum Jesus so lange unter uns gelebt hat, einfach so. Meine Lieblingsantwort ist: Jesus lebte so lang und so verschwenderisch unter uns, weil er uns mag und weil er gerne unter Menschen ist. Jesus ist gerne unter Menschen. Er ist gerne bei uns. Deswegen lebte er so lange auf der Welt, in einer stinknormalen Familie, mit Verwandtschaften, mit Freunden, mit Ausbildung. Er lebte so lange unter uns, weil er uns so gerne hat. Am Anfang der Schrift, ganz am Anfang der Schrift, lesen wir, wie Gott und der Mensch ganz eng beieinander leben. Am Ende der Schrift lesen wir, wie der Herr unter uns wohnen möchte. Am Ende der Schrift lesen wir, wie Jesus sagt: Siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und Mahl halten mit ihm und er mit mir. Gegrüßt seid ihr, voll der Gnade, der Herr ist mit euch. Und zugleich steht der Herr vor der Tür und klopft an. Der Herr ist schon mit euch und zugleich klopft er an. Der Herr liebt euch wie ein Vater, unverbrüchlich mit Bartstoppeln und komischen Witzen. Und er klopft an der Türe eures Herzens, weil er auch liebt wie ein Bräutigam. Er liebt wie ein Vater, unverbrüchlich. Er ist der Grund, auf dem ihr steht. Und zugleich umwirbt er eure Herzen, weil er euch liebt, wie er eine Braut liebt. Er möchte, dass ihr hineinwachst in diese bräutliche Liebe. Ihr seid nicht nur, seine Kinder. Er möchte euch herausfordern, seine Braut zu werden. Und das ist das zweite Wort, was Gott uns spricht durch Maria. Sie hat Ja gesagt. Er sagt uns Ja als Vater. Und sie sagt Ja als Braut. Er klopfte an bei der Tür ihres Herzens und sie hat Ja gesagt. Und darum geht es an diesem Wochenende, dass ihr von Neuem lernt, dass der Vater euch unverbrüchlich liebt, aber dass ihr auch lernt, dass ihr nicht nur Kinder seid, sondern dass ihr hineingerufen seid in eine neue Dimension, nämlich die von Braut, dass ihr zur Braut Christi werdet. Und sobald ihr Ja sagt und dem Herrn Zutritt gibt zu eurem Herzen, fängt Christus in euch an zu wachsen und dann repräsentiert ihr den Leib Christi, dann werdet ihr Leib Christi. Es beginnt die schönste Liebesgeschichte auf der Welt und die Frucht davon ist, dass ihr zu Leib Christi werdet. Und wir glauben immer, ja, ich bin nicht ganz sicher, ob ich Ja sagen soll. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Tür meines Herzens aufmachen soll, weil mein Leben sehr oft ein Chaos ist. Wir glauben ganz oft, dass unser Leben zuerst perfekt aufgeräumt sein muss. Wir glauben, dass unser Leben wirklich perfekt sein muss. Wir glauben, dass unser Leben ausschauen muss wie ein Dom. Wir glauben, um das zu sein hier, glauben wir, dass wir zuerst moralisch perfekt sein müssen. Entschuldigung. Dass wir keine Sünden mehr haben. Wir glauben, dass wir ungefähr so ausschauen müssen. Aber ich weiß, dass mein Leben sehr oft nicht so ausschaut. Ich weiß, dass mein Leben sehr oft gefangen ist in Süchten, in Abhängigkeiten, in Sünden. Ich weiß, dass mein Leben sehr oft so ausschaut. Das andere Bild. So. Und die Frage ist nicht, wie euer Leben ausschaut. Die Frage ist, ob ihr euer Herz aufmacht. Die Frage ist nicht, wie euer Leben ausschaut. Die Frage ist, ob ihr euer Herz öffnet. Wir denken, okay, um mein Herz zu öffnen, muss ich zuerst perfekt werden. Aber das ist nicht so. Er möchte einfach in unser Herz kommen. Er möchte, dass wir unser Herz ihm ungeteilt schenken. Und dann betritt er den Raum unseres Lebens und dann fängt er an, mit uns unser Leben aufzuräumen. Vor dem Hintergrund einer Liebesbeziehung. Das ist ganz wichtig, dass ihr versteht, dass ihr von Gott geliebt seid, dass ihr seine geliebten Kinder seid, dass er euch unverbrüchlich liebt wie ein Vater und dass ihr auch wisst, dass er euch hineinruft in dieses Geheimnis der Braut. Und das ist ein Kennzeichen einer Kirche, die zur Braut wird, wenn die Kirche sagt, komm, Herr Jesus, komm in mein Herz. Ich möchte dich in mein Herz einladen. Bitte bitten, dass ihr aufsteht. Ganz frei. Komm, Herr Jesus. Herr Jesus, wir glauben wirklich, dass unser Leben perfekt sein muss. Aber unser Leben ist oft nicht perfekt. Es geht dir nicht darum, Herr Jesus, ob unser Leben perfekt ist. Es geht dir darum, ob unser Herz ungeteilt dir gehört. Herr Jesus, ich danke dir, dass es nicht darum geht, dass unser Leben perfekt ausschauen muss, sondern dass unser Leben ungeteilt dir gehört. Unser Herz ungeteilt dir gehört. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du deutlich und vernehmbar klopfst an der Tür unserer Herzen.